Mut zum Move. Der Podcast für Macher und die, die es noch werden wollen. Inspirierende Geschichten und aktivierende Impulse. Von und mit Nicole Rinne.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist Podcast-Zeit und wie immer, wenn Podcast-Zeit ist, dann habe ich auch einen wunderbaren Gast an meiner Seite. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn es ist endlich mal wieder ein männlicher Gast. Irgendwie trauen sich die Männer ja immer nicht so. Und ja, ich finde es schön und vor allen Dingen finde ich es besonders schön, denn Gerrit Bisping, der zu Gast ist, schlägt auch in der Art oder von dem, was er tut, ein bisschen aus der Linie, was wir sonst so haben. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Denn Gerrit sagt von sich, er ist der Projektretter. Und wie ich seiner Website entnehmen konnte, liegt sein Fokus auf Optimierung der Supply Chain, Projektmanagement, Sondersituationen und Prozessoptimierung. Und das gibt uns ganz, ganz viele Themen, über die wir heute sprechen können. Herzlich willkommen, Gerrit.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Sicherlich habe ich mich da so ein bisschen selber eingeladen, aber vom Grunde her finde ich sowas immer einfach mal gut, so ein bisschen in so einen Austausch zu gehen. Und ich bin wirklich auch sehr gespannt auf den heutigen Podcast.
Da haben wir was gemeinsam. Jetzt musst du mir natürlich erklären, der Projektretter, wie kam es zu diesem Beinamen?
Ja, wie kam es zu dem Beinamen? Ich muss mal ein bisschen zurückblättern. Ich bin seit März 21 freiberuflich unterwegs nach wirklich vielen Jahren der leitenden Festanstellung. Und ich bin erst ursprünglich auf diesen Gedanken gekommen, ich möchte was mit Führen, was mit Coaching machen. Mein erster Gedanke war, Führen ist Langstrecke als Beinamen, habe aber dann ganz schnell gemerkt, das ist in der digitalen Welt nicht so gang und gäbe. Einmal ist der Name sehr lang, dann habe ich noch Umlaute mit dabei und dann lief mir wirklich durch, aber es ist ja so, wie es der Zufall immer so will. Mir schoss dieser Gedanke Projektretter durch den Kopf, weil viele Unternehmen machen so diesen Fehler, sie überschätzen sich, sie gehen manche Projekte, versuchen es selber anzugehen, selber zu optimieren, kommen dann an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, dann hat man schon vielleicht sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viele Ressourcen investiert in dieses vielleicht angehende Projekt und dann droht so ein Projekt zu scheitern, im Sande zu verlaufen. Kommen wir vielleicht auch noch zu, während meiner 20 Jahre Festanstellung oft genug erlebt, dass einfach viele sich dann übernehmen und dann ist man an einem Punkt, ich verliere die Unterstützung der Mitarbeiter. Und da passte mir das mit diesem Projektretter ganz gut. Und ich muss natürlich auch immer so ein bisschen auf kommerzielle Themen achten. Hab relativ schnell dann geschaut, gibt es diese Webseite Projektretter, ist da irgendwo noch was verfügbar? Es gab dann diese Endung .jetzt und da habe ich gesagt, so komm, Projektretter .jetzt, das ist es. So nennst du dich um. Es ist ja im Prinzip ja nur ein Beiname, weil klar, über die Freiberuflichkeit geht es ja immer sowieso erstmal über meinen eigenen Namen. Und das war der Zeitpunkt, da war dann Projektretter wirklich geboren und seitdem arbeite ich mich damit voran.
Es ist auch auf jeden Fall was neugierig macht. Das ist mir auch bei LinkedIn halt gleich ins Auge gestochen, wo ich dachte, Projektretter, Moment, jetzt musst du erstmal gucken, was genau steckt dahinter. Und das ist ja schon die halbe Miete, wenn allein so ein Name schon neugierig macht und man sagt, okay, ich guck mal, was ist das überhaupt? Was wird da gemacht? Und jetzt habe ich ja schon so ein bisschen was aufgezählt. Das ist ja eine Menge, was du da machst. vielleicht für unsere Hörer, die auch nicht so im Thema sind, Supply Chain. Was genau ist darunter zu verstehen? Das steht ja auch bei dir im Fokus so als erstes mit drin und denke, das macht sehr viel aus bei dir.
Genau, also Supply Chain erstmal ist natürlich ein Begriff, der noch nicht, ich sag mal, der in Deutschland noch nicht sehr lange so gebräuchlich ist. Supply Chain ist einfach die Lieferkette, Supply Chain Management, also das Lieferkettenmanagement. Die beste Supply Chain ist, und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen noch wieder in einem Kurs so gesagt, die beste Supply Chain ist, wenn der Endverbraucher nichts davon merkt. Also wenn das wirklich reibungslos funktioniert und wie so eine Lieferkette nicht funktioniert, haben wir, glaube ich, in den letzten 4 Jahren immer wieder gesehen. Corona, es war kaum ein Warentransport nach Europa, innerhalb Europas. Dann kam die Thematik Ukraine. Auch dort sind wieder ziemlich viele Lieferketten kaputt gegangen, wo viele Firmen in Deutschland ansässig in der Ukraine produzieren ließen. Jetzt haben wir die ganzen Thematiken wieder Schiffspassage rund um Afrika, die nicht richtig funktionieren. Das heißt, Lieferketten kommen immer mehr und mehr wieder ins Rutschen. Und Supply Chain ist wirklich die Lieferkette vom Rohstofflieferanten über die einzelnen Schritte bis hin zum Endverbraucher. Und das gilt es heutzutage mehr und mehr abzutakten, weil eben solche Supply Chain Ketten oder solche Ketten eben sehr, sehr zerbrechlich geworden sind.
Ja, und das wird uns ja auch wirklich dann bewusst, wenn wir mal so ein bisschen in unsere Geldbörse gucken. Denn ich habe neulich einen PC gekauft und dachte mir auf einmal, boah, was sind das für Preise? Das kennst du irgendwie ganz anders. Ich meine, einen PC kauft man jetzt nicht alle 3 Wochen. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass halt der letzte doch um einiges günstiger war. Und dann, ja, war mir aber auch schon klar, es ist ja ganz natürlich, es gibt überall Engpässe mit, weiß ich nicht, ob das der RAM ist, der nicht geliefert wird oder ob da irgendwelche Platinen nicht vorrätig sind oder wie auch immer. Und dementsprechend, wenn etwas rar wird, geht auch der Preis nach oben. Und das haben wir ja in ganz, ganz vielen Bereichen zu spüren bekommen.
Exakt. Und ja, wenn ich da nochmal einsteige, wenn letztendlich eine Ressource knapp verfügbar ist, dann sollte ich natürlich auch versuchen, mit dieser knapp verfügbaren Ressource natürlich auch möglichst schonend umzugehen, sprich auch wirklich Verschwendung rauszunehmen. Und ich erlebe das immer wieder auch in meinen Coachings. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ich mache auch sehr viele Coachings bei Auftraggebern vor Ort, wo wirklich mit einer Selbstverständlichkeit so viele Dinge verschwendet werden, weil ja immer genug da ist oder auch in der Vergangenheit genug da war. Und das merken doch jetzt sehr, sehr viele, das funktioniert eben nicht mehr so, weil du hast es gerade selber gesagt, die finanziellen Mittel sind halt endlich, die sind halt begrenzt und das merken mittlerweile nicht nur Privatleute, auch die Unternehmen.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch nur diese eine Seite der Medaille, wie man immer so schön sagt. Die andere Seite ist natürlich auch für die Unternehmen. Es ist einfach nicht mehr viel planbar, was die Produktion angeht. Das heißt wiederum, Arbeitsplätze sind auch nicht so sicher, weil man ja nicht weiß, wie geht's weiter? Wann können wir wieder produzieren? Wann bekommen wir wieder, was wir brauchen? Arbeitskräfte bezahlen, wenn sie nichts zu tun haben, kann man sich auch nicht unendlich leisten. Das ist dann also nochmal die andere Seite der Medaille, wo es genauso zu Problemen kommt. Das heißt, das ist wirklich ja ein hochbrisantes Thema, an dem du da dran bist und wo wirklich wahnsinnig viel dranhängt, was man sich überhaupt nicht bewusst macht, normalerweise.
Also mir ist Verschwendung immer schon gegen den Strich gegangen. Sicherlich sagt jeder, ja, logisch, dass Verschwendung nicht schön ist, aber so viel, wie unbewusst verschwendet wird. Ich habe in einer meiner Präsentationsfolien habe ich so ein schönes Bild, wo eine Hand zu sehen ist, die das Geld aus dem Fenster wirft. Und das ist für mich immer einfach so plakativ, weil es wird so viel unbewusst verschwendet. Das ist eben so das Thema. Und es ist auch oftmals so, dass eben nicht lang genug nachgedacht wird. Klar, ich darf nicht ewig über einen Prozess sinnieren, was jetzt da richtig oder falsch läuft. Ich muss mir vielleicht einfach mal grundlegend Gedanken machen. Und ganz, ganz wichtig, das ist immer wieder, das ist oft auch der Fehler, der gemacht wird. Ich muss es schaffen, die Mitarbeiter abzuholen. Ich muss die Mitarbeiter mit ins Boot nehmen, dass sie auch einsehen, da wird etwas verschwendet, da können wir gegen angehen. Das ist ja letztendlich am Tagesende auch mein Geld, was da letztendlich verschwendet wird. Mir hat mal, das werde ich so schnell nicht vergessen, mir hat mal während meiner Festanstellung einer meiner Geschäftsführer mal gesagt, Gerrit, du musst den Leuten das so vermitteln, den Mitarbeitern, dass sie das Gefühl dafür haben, das ist meine Firma, die gehört mir, das ist mein Besitz. Ich muss jetzt entscheiden, was ich da jetzt gerade tue, und es geht mir direkt ans Portemonnaie. Und wenn du diese Denkweise hast, dann gehst du ganz viele Schritte oder gehst du ganz viele Entscheidungen anders an.
Also im Endeffekt, dass der Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter ist, sondern dass der Mitarbeiter Unternehmer im Unternehmen ist, vom Denken her.
Ja. Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist auch immer so ein schöner Satz, den ich so in dem ein oder anderen Coaching dann auch nochmal so fallen lasse, um vielleicht dann nochmal den ein oder anderen so ein bisschen zum Nachdenken zu bewegen.
Ja, ja. Das erfordert dann aber natürlich von Unternehmen nochmal, ja, eine völlig andere Herangehensweise, weil das ist ja dann auch wieder die Unternehmenskultur, die dann eine völlig andere ist. Was sich aber, denke ich mal, gerade in der heutigen Zeit auch wieder auszahlt, denken wir an den Fachkräftemangel, denken wir an Fluktuation, die ja doch sehr hoch ist. Ja, alles Dinge, die man auch damit hier und da ins bessere Licht rücken kann, ne?
Das auf jeden Fall. Und was ich immer wieder beobachte, selber auch schon am eigenen Leib erfahren habe, die Unternehmen haben nicht die Ausdauer. Es wird eine Veränderung angestoßen, und Veränderungen brauchen auch bis ein Mitarbeiter das verinnerlicht, und dann geht das den Unternehmen nicht schnell genug, und dann, ja, ich sag's jetzt mal so hier mit meiner halb niedersächsisch, halb ostwestfälischen Sichtweise, dann wird wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, dann kommt wieder irgendjemand, ich sitze natürlich jetzt auch auf der Seite, dann holt man sich einen externen Berater, der einem sowieso Dinge erzählt, die ich ohnehin schon weiß, sozusagen. Ja. Und dann ziehe ich wieder alles auf links. Und das ist genau das, was du sagst. Irgendwann verliert der Mitarbeiter die Lust an dieser Sache. Und der möchte sich nicht immer wieder was Neues aufbinden lassen. Und gerade im Moment, und das merke ich immer wieder auch bei meinen Einsätzen als Dozent für die Handwerkskammern, die Fachkräfte, gerade im Handwerk, die können sich mittlerweile echt ihre Jobs aussuchen, wenn der Arbeitgeber es nicht schafft, diese Mitarbeiter zu halten, mit welchen Dingen auch immer, dann sind die letztendlich weg. Ob die da nachher glücklicher sind, sei mal ganz was anderes. Ja. Aber sie sind erstmal weg. Und dieses Halten von Mitarbeitern ist weitaus günstiger als ein Neurekrutieren. Und das ist auch leider immer wieder so ein Thema, was noch nicht so angekommen ist oder vielleicht auch ausgeblendet wird.
Ja, ja. Ich denke mal, es ist viel das Ausblenden, weil es ist einfach auch derzeit ja so viel, mit dem man sich als Unternehmer auseinandersetzen muss. So viele Dinge, die man vor 3-4 Jahren absolut nicht auf dem Schirm hatte, wo man nie dachte, dass es zu diesen Situationen kommt. Und das ist ja auch irgendwo, ist es einfach menschlich, und es ist so eine Schutzmauer, die da wahrscheinlich aufgebaut wird. Wobei das ja nun noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist. Ich habe neulich gelesen, irgendwie 2035 wird ein Drittel der jetzigen Arbeitskräfte in Rente gehen. Das heißt, da kommt ja noch mal etwas auf die Unternehmen zu. Und das ist ja auch nicht mehr weit weg. Das heißt, wenn da jetzt nicht die Weichen richtig gestellt werden, dann gibt's richtig Probleme.
Das ist ein riesengroßes Thema. Ich bin unter Vertrag für eine Consulting-Agentur und bin dort bei einem großen deutschen Transportdienstleister im Coaching-Bereich unterwegs. Und die haben wirklich ein Demografie-Thema, denen gehen die Mitarbeiter schneller in Rente, als sie neue Mitarbeiter rekrutieren können. Und da geht so viel Wissen verloren. Ja. Und wir sind nicht in dieser Situation, dass jeder Mensch einen USB-Anschluss hat, den ich da letztendlich anzapfen kann und das Wissen daraus ziehen kann. Da wird so viel Wissen mitgenommen, was einfach weg ist, was aber noch gebraucht wird. Und da machen auch, glaube ich, viele den Fehler. Man hat es mittlerweile eingesehen, dass wir ein demografisches Problem haben, dass mehr in Rente gehen als nachwachsen. Ich kann dir das auch sagen, ich habe das auch während meiner Festanstellung erlebt, dass die Personalabteilung sich überhaupt nicht bewusst war darüber, wer jetzt in der nächsten Zeit in Rente geht. Jetzt mal von der reinen Altersthematik her schon. Und da hat man viele Sachen echt ausgeblendet, echt verpennt und hat es dann nachher zu spät gesehen, dass uns da Nachwuchskräfte fehlen.
Ja, ja. Also es ist ja wirklich der Bereich, in dem du tätig bist, da dürfte dir ja absolut nicht langweilig werden. Da gibt es ja so viele Problemstellungen, so viele Ansätze. Ja, und wahrscheinlich, so doof wie es klingt, du hast gesagt, es sind jetzt 3-4 Jahre, dass du in der Selbstständigkeit bist, den allerbesten Zeitraum auch dafür gewählt, ne?
Ja. Es ist nach wie vor ein Schritt gewesen, den ich bis heute nicht bereue. Klar, mit allen Höhen und auch Tiefen, völlig, völlig in Ordnung. Und sicherlich auch immer als Freiberufler, ich sag mal, jeden Tag ein neuer Kampf, wie jetzt die Anschlussaufträge kommen. Aber im Prinzip eine Sache, wo ich mich mehr verwirklichen kann und wo ich mich besser einbringen kann, was auch sehr abwechslungsreich ist, als in einer leitenden Festanstellung und die ich auch lange genug gehabt habe. Aber irgendwo ist man dann doch in irgendwelche Grenzen reglementiert. Und wenn es nachher am Ende des Tages die leidige Frage des Budgets ist, tut mir leid, wir würden ja gerne, wir können aber nicht. Klar. Sicherlich, wenn ich in einem freiberuflichen Auftrag bin, kann mir das durchaus natürlich auch mal passieren, dass ich ja auch erstmal nur Hilfestellungen biete. Aber ich habe es doch letztendlich immer wieder erreicht, dass so dieses Umdenken bei den Mitarbeitern kommt und dass man auch gerade bei Jüngeren, und ich bin nun da auch sehr stark mit jungen angehenden Meistern, auch eben bei dem Transportdienstleister unterwegs, die wirklich doch sagen, ja, es ist zwar ein Kampf gegen Windmühlen, aber ich bin doch bereit, diesen Kampf aufzunehmen und das weiter durchzuziehen, weil am Ende des Tages soll ja auch was dabei rauskommen.
Ja. Ja. Und es geht ja für alle um die Zukunft. Weil ich glaube, das ist jedem klar, so wie es jetzt ist, kann es halt nicht weitergehen dann, ne?
Nein. Und die Technik, gerade auch, sage ich mal, auch die Digitalisierung, nimmt uns eine ganze Menge ab. Das ist völlig legitim. Aber letztendlich müssen wir als Fachkräfte dann letztendlich die Chance sehen, dass man sich dann eben auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren kann, die mir dann auch, ganz platt gesprochen, die mir dann auch erstmal keine KI abnehmen kann. Das ist einfach so ein Thema. Ne? Standardtätigkeiten kann ich mit Sicherheit digitalisieren, KI, wie auch immer. Aber es geht letztendlich einfach um die wirklich wichtigen Themen. Da müssen dann die Fachleute ran und die müssen dann auch entsprechend qualifiziert sein.
Ja. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, du hast gesagt, auf der einen Seite ein großes Transportunternehmen, da bin ich noch dabei, da wird schon wahrscheinlich viel im Bereich Digitalisierung laufen, da wird auch KI ein großes Thema sein, was wahrscheinlich auch gerne angenommen wird. Wie sieht das aber dann aus? Du hast die andere Seite genannt, Industrie und oder Handwerkskammer.
Handwerkskammer, ja.
Dass du darüber gehst, das heißt im Handwerk, Digitalisierung, ja. Also ich weiß so aus Gesprächen mit anderen, dass das da absolut noch ein Thema ist, wo sich keiner so richtig rantraut.
Ja.
Und das ist ja das nächste Problem, was denn da noch mit oben drauf kommt, ne?
Genau, es sind auch da wieder, auch da wieder natürlich kleine Schritte, die dann vielleicht auch Dinge im Nachgang einfacher machen. Sicherlich ist das schwierig, Handwerksunternehmen, Sanitärbetrieb, ich sage jetzt mal einfach Sanitärbetrieb Müller mit 15 Mitarbeitern, Inhaber geführt, davon zu überzeugen, lasst mich doch einfach mal drüber schauen über eure Prozesse, lasst uns doch mal vielleicht Strategien gemeinsam erarbeiten, um da letztendlich Abläufe zu vereinfachen. Ich kann es immer wieder sagen, Verschwendung rauszunehmen, dass ihr auch, ich sag mal, letztendlich vielleicht auch, was eure Kapitalbindung anbelangt, Lagerbevorratung und so weiter. Sicherlich ist ein schwieriges Thema, weil da rennt man natürlich oftmals gegen Wände. Da diskutiert man vielleicht auch oftmals mit zwei Generationen, mit Senior und Junior. Junior aufgeschlossener, was digitale Themen anbelangt. Ja. Ältere Generation, wieso? Läuft doch. Mach dir doch keine Gedanken. Aber am Ende des Tages, und das merke ich immer wieder, auch von der Theorie her in den Kursen, man holt sie doch entsprechend ab und ich merke das ja nachher auch am Ende dieser ganzen Veranstaltung, wenn ich dann so eine Klausur zum Korrigieren zurückbekomme, wo dann auch entsprechend diese Themen so drinstehen, wie man eben Sachen digitalisieren kann, wo man vielleicht mal so kleine Schritte machen kann. Und das ist, glaube ich, oft auch immer das große Thema. Viele haben einfach Angst davor, diesen Schritt zu machen, um vielleicht einfach mit dieser Angst, ich habe dann nachher keine Kontrolle mehr über das, was da passiert. Ja. Aber ganz im Gegenteil, Dinge einfacher zu machen, Abläufe zu strukturieren, dass ich nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, das sind letztendlich auch immer schon wieder so kleine Schritte.
Ja, ja. Ja, ich weiß, ich bin selbst Handwerkertochter. Also mein Vater kam immer wieder mit dem Satz, mit dem Computer oder dem Internet kann ich keinen Nagel in die Wand schlagen. Das war für ihn immer eine ganz klare Sache.
Ja.
Von daher kenne ich das halt auch so ein bisschen, gerade die ältere Generation, die halt ja wirklich diese Hands-on-Mentalität auch hat, was ja wunderbar ist. Fehlt mir persönlich in anderen Bereichen denn hier und da, wo ich sage, das könnten die Jüngeren auch mal wieder mitnehmen. Aber ja, man muss wirklich beides auch zusammenbringen, ne? Und ich glaube, das ist genau das, wo du dann die richtige Person bist, die aufzeigt, das haben wir schon, das könnte es noch besser machen und jetzt lasst uns mal schauen, wie passt das alles.
Genau. Es ist ja auch so der Fall, ich trete ja nicht so auf und sage, hier alles, was ihr bis jetzt macht, ist letztendlich nicht richtig. Ja. Auf das Vorhandene aufbauen, das hat ja auch wieder ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Schritte, kleine Schritte machen, dass man die Verbesserung auch sofort sieht, dass man die Veränderung auch sofort sieht, anstatt man zieht sich jetzt irgendwie ein halbes Jahr zurück und kommt da mit einer völlig neuen Firma auf mal um die Kurve. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja aus diversen Gründen nicht. Und da kann man wirklich mit kleinen Schritten immer wieder sehr, 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 sehr viel Themen verbessern, sehr, sehr viel Themen auch umstrukturieren.
Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie ist es für dich, wenn du auf der einen Seite mit dem kleinen Handwerksunternehmen arbeitest, auf der anderen Seite aber auch mit großen Unternehmen in anderen Branchen zu tun hast? Ist das nicht für dich dann auch sehr herausfordernd, auch immer wieder umzudenken, dich immer wieder neu auf die einzelnen Problematiken einzustellen?
Ja, ist es. Ist es, muss ich auch ganz klar sagen. Was ich dazu aber auch sagen muss, bei den großen Unternehmen oder bei dem, ich sag mal wirklich auch bei dem Transportdienstleister, ist man eben schon in ein Coaching-Kostüm reingezwängt sozusagen. Das heißt, wir wissen genau, es dauert x Tage. In diesen x Tagen müssen wir arbeiten wir ein Programm durch, was zu 90% feststeht. Und da versucht man aber durchaus schon mal das ein oder andere Mal auszubrechen, auch so in Diskussionsrunden mal so ein bisschen auch die Teilnehmer auf andere Themen oder so auf andere Sichtweisen zu bringen. Wir begehen dann auch die Räumlichkeiten vor Ort, sprich, geht dann eben um große Werkstätten, wo es um Instandhaltungsmaßnahmen geht und so weiter, wo dann auch einfach mal auch diesen anderen Blickwinkel, den ich dann da mit reinbringe und dann den jung angehenden Meister mal an die Seite nimmt und sagt, jetzt tritt mal einen Meter zurück und guck dir das mal an, was diese Kollegen, was deine Mitarbeiter gerade hier machen. Fällt dir das sonst im Alltag überhaupt auf? Oh nee, die machen ja, der und der macht ja einen völlig verkehrten Handgriff, der könnte das doch so und so, jetzt mal ganz plakativ gesprochen,
ja,
der könnte das ja so und so anders machen. Da hat man dann so innerhalb dieses Vorgabegerüstes dann so kleine Dinge, wo man dann auch nachher am Ende des Kurses so als Feedback mitbekommt, ich habe jetzt mal eine völlig andere Sichtweise auf diese Arbeit, auf diese Tätigkeit meines Mitarbeiters bekommen. Das sind jetzt auch so Punkte, die ich jetzt in den nächsten Wochen angehe. Während man natürlich dann bei diesen, sagen wir mal, bei Kleinbetrieben, bei Mittelständlern, da muss man natürlich schon auf der einen Seite ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Warum soll ich jetzt dreimal rechts rumgehen? Einmal links rum ging doch früher auch. So nach dem Motto. Da muss man wirklich auch, und das geht dann auch wirklich nur auf dieses sogenannte, ja, dieses Shop-Floor-Management, ist auch immer so ein hochtrabendes Wort, heißt aber letztendlich auch nichts anderes, als dass ich mal als entsprechender leitender Mitarbeiter mal meinen Schreibtisch verlasse und einfach mal an den Ort des Geschehens gehe und einfach da mal schaue, was läuft da nicht richtig. Und das kann ich genauso in einem kleinen Unternehmen machen, aber eben ganz wichtig, die Mitarbeiter von vornherein mit einbinden, was da abläuft und was man da eventuell vorhat.
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch wirklich der zentrale Punkt. Die Mitarbeiter müssen an jeder Stelle mit eingebunden werden.
Ja.
Wer schon mal vielleicht in einem größeren Unternehmen gearbeitet hat, kennt das dann auch, wenn von oben wieder irgendwas entschieden wurde und unten sitzen die Leute und denken, oh, nicht schon wieder. Was probieren sie denn nun wieder aus? Und wenn dann halt von außen auch noch ein Berater mit dazukommt, dann ist, nach dem dritten hat man auch einfach keine Lust mehr, da noch mitzuarbeiten oder irgendwie drauf zuzugehen. Und ich glaube ja, das ist ein der großen Probleme, warum halt die Veränderung nicht funktioniert. Weil es immer nur von oben entschieden wird und nicht geschaut wird, was ist überhaupt bei den Mitarbeitern los und wie ist die Stimmung und wie fühlen sie sich überhaupt bei all dem auch, ne?
Das ist auch der Vorteil, den, ich meine, ich bin ja nicht alleine in diesem Bereich unterwegs, aber was ich sag mal, wir Einzelkämpfer, was unser großer Vorteil ist im Gegensatz zu großen Beratungsunternehmen, wie wir sie alle kennen, schwirrt dann so eine Armada von Spezialisten ein in so ein teilweise auch durchaus mittelständisches Unternehmen und macht sich dort letztendlich in einzelnen Bereichen breit, protokolliert, schreibt und am Ende des Tages bekommt dann die Geschäftsleitung oder der erweiterte Geschäftsführungskreis bekommt dann ein Papier, ein Dokument in die Hand mit 150 Punkten, die doch verändert werden sollten, weil es dann doch schöner ist. Und dann muss irgendein Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen wird dann beauftragt, so, und du setzt jetzt bitte diese Veränderung durch. Das sind einfach so Punkte, genau was du gesagt hast. Da kommt jemand, wie auch immer, wie viel, erzählt mir, wie es besser geht, kriegt er auch noch richtig Geld für. Und am Ende des Tages passiert nichts, weil eben einfach von vornherein so eine Ablehnungshaltung dabei ist. Ist natürlich auch verständlich, weil wir alle fühlen uns ein wenig auf den Schlips getreten, wenn mir jemand erzählt, was ich jetzt seit x Jahren so mache, warum das anders auf mal besser sein soll.
Ja, ja. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie tritt der Berater auf? Also wie du schon gesagt hast, ja. Wenn da die, jetzt mal ganz blöd gesagt, die Schlipsträger in die Handwerksunternehmen reingehen, kann schon zu Problemen führen. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Podcast-Gast, der ganz ähnlich unterwegs war, auch als Berater, der halt auch einfach gesagt hat, mein allergrößter Vorteil war, dass ich selbst mal in der Produktion gearbeitet habe, dass ich selbst an dieser Stelle war und dementsprechend auch die Sprache gesprochen habe. Und auch gar kein Problem damit hatte, abends einfach mal eine Runde Pizza auszugeben und mich mit den Leuten nochmal hinzusetzen und ein Bier zu trinken, weil, ja, sie möchten halt nicht diese Anzugträger auf Abstand, die dann immer nur mit ihrem Bleistift ihre Kreuze machen, was dann noch abgeschafft gehört. Ne?
Das ist genau der Punkt, Nicole. Das habe ich in meiner Festanstellung immer auch so durchgeführt. Ich bin halt immer sehr produktionsnah gewesen. Auch genau das, was du ansprichst. Wenn ich von, in Anführungsstrichen, meinen Mitarbeitern, aus welchen Gründen auch immer, weil wirklich Produktionsdruck ist, eine Extraschicht auf Samstagvormittag verlange, dann ist es für mich auch selbstverständlich, dass ich dann an diesem Samstag vielleicht nicht 100% präsent vor Ort bin, aber dass ich vielleicht dann mal um 8 Uhr oder um 8:30 mal beim Bäcker vorbeifahre und entsprechend belegte Brötchen hole und es den Kollegen, den Mitarbeitern dann da reinbringe. Die bekommen ja diese Arbeitszeit auch in irgendeiner Form vergütet, aber so ein bisschen auch als Wertschätzung. Ich kann die Mitarbeiter, wie ich es mal so schön gesagt habe früher, ich kann die nicht auspressen wie eine reife Zitrone. Ich muss da letztendlich auch was reingeben und dann funktioniert das auch.
Ja.
Und ich glaube, das hat mir auch dann jetzt in letzter Zeit immer wieder bei den Trainings vor Ort auch immer wieder geholfen, eben genau was du gesagt hast, auch diese Sichtweise. Wie sieht das denn aus jetzt in den Augen des Mitarbeiters? Wie sieht der sowas, wenn da jemand ankommt und mir erklärt, wie es denn besser gehen soll?
Ja. Jetzt sagst du, du warst sehr, sehr lange Zeit im Angestelltenverhältnis, warst Führungskraft, ist ja im Endeffekt, wenn man das so hört, denkt man sich, ja, sichere Sache, Karriere gemacht, ziemlich weit oben angekommen, läuft, passt. Wie kommt man da auf die Idee zu sagen, reicht mir nicht, ich schmeiß jetzt nochmal alles über den Haufen und gehe jetzt nochmal in die vermeintlich unsichere Schiene als Freiberufler?
Ja. Das ist ein Punkt, den ich sehr oft, oder diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Ich muss da vielleicht auch noch mal wieder ein bisschen weiter ausholen. Ich bin im Jahr 2000 bewusst aus dem familieneigenen Unternehmen ausgestiegen, in dem ich schon 5 Jahre tätig war, auch leitend tätig war. weil mir diese ganze Familienstruktur nicht gefiel, bin zurück in die produzierende Industrie. Ich habe ursprünglich mal Industriekaufmann gelernt. Und mir fehlte sicherlich jahrelang der Mut, diesen sogenannten Safe Space der Festanstellung zu verlassen. Das Ganze bröckelte 2018. Da bin ich dann ganz knallhart abgeworben worden von einem anderen Unternehmen. Man hat mir wirklich den roten Teppich ausgerollt und da habe ich schon mal das erste Mal gesagt, ich kündige jetzt bewusst einen Job nach 18 Jahren und gehe in diese Ungewissheit einer neuen Festanstellung. So, das Ganze war natürlich erst einmal schön und leider Gottes kam dann Corona auf uns alle zu und die Jobs lösten sich in dem Unternehmen relativ schnell wieder auf. Und auch mein Job war davon betroffen. Und da habe ich mir dann ganz klar nochmal die Frage gestellt, warum mache ich das? Warum kann ich das nicht auch, was ich einem Arbeitgeber zur Verfügung stelle, warum kann ich das nicht auch gleich auf mehrere, auf breitere Schultern letztendlich stützen oder auf beide, auf mehr Säulen stellen. Und ja, sicherlich ist das ein Schritt aus so einer sicheren, vermeintlich sicheren Festanstellung rauszugehen. Aber eins haben wir ja in den letzten Jahren mal ganz klar gelernt. Sicher ist auf Dauer erstmal gar nichts mehr. Und ja. Und so muss ich sagen, ich habe jetzt eben diesen stetigen, naja, Druck will ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe diese ständige Herausforderung für mich. Ich bin für mein Tun selber am Ende des Tages, am Ende des Jahres, wie auch immer, verantwortlich. Wenn ich entsprechend mich nicht um irgendwelche Akquisetätigkeiten kümmere, dann gehen mir irgendwann die Aufträge aus. Also bin ich halt ständig auch auf der Suche, letztendlich neue Ideen auszurollen, dass ich entsprechend in eine Auslastung komme. Und ich muss wirklich sagen, es gefällt mir immer noch, auch jetzt im vierten Jahr, es gefällt mir besser denn je. Und ich würde nach jetzigem Stand gesehen, würde ich auch nicht mehr in eine Festanstellung zurückgehen wollen.
Ja, ich glaube, das ist dann immer schwierig, wenn man so erstmal diese Freiheit genossen hat. Natürlich hat die nicht nur Vorteile, das wissen wir alle.
Klar.
Aber diese Selbstbestimmtheit auch hat. Danach wieder in die Festanstellung reinzugehen, ist wirklich herausfordernd.
Ja, das, absolut.
Das kenne ich selbst. Und
absolut.
Selbst wenn man sich dafür entscheidet, dann ist es halt auch nicht einfach. Und also ich habe selbst gemacht, ich war zwischenzeitlich mal in der Festanstellung. Und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, nicht jeder Unternehmer mag es, wenn man unternehmerisch denkt als Mitarbeiter. Und musste dann halt auch einsehen, ich mache am besten wieder mein Ding.
Klar. Ganz richtig.
Aber es sind ja dann natürlich auch wirklich ganz andere Themen auf dich zugekommen. Mit dem Entschluss. Und wie gesagt, das dann auch in einer Zeit, wo absolut nichts sicher war. Wo bei vielen ganz einfach auf Deutsch gesagt die Hütte gebrannt hat. Natürlich wurdest du mit deinen Kompetenzen gesucht, aber bist da wahrscheinlich auch von Anfang an in viele Situationen reingeraten, wo du dir dachtest, da hätte man vielleicht auch mal 2 Jahre vorher ansetzen können und hätte entspannter was verändern können. Wie ist das aus, ich will jetzt nicht sagen aus einer ruhigen Festanstellung, aber aus ruhigeren Bahnen, sage ich jetzt mal, weil ja doch alles innerhalb eines Unternehmens abgesteckt ist, auf einmal in so viele brennende Häuser reinzustimmen.
Ja, du stehst natürlich zu Anfang erst einmal da, so, und der Entschluss der Freiberuflichkeit ist gefallen. Wo willst du deinen Fokus draufsetzen? Wie schaffst du es erstmal überhaupt, dir einen Namen zu machen? Du fängst ja wirklich zwar nicht mit einem ganz leeren Blatt Papier an, aber du hast ja erstmal nur sozusagen verbriefte Erfolge aus deiner Festanstellung. Und was wir ja nun in Deutschland sehr, sehr gut können, ist, ohne irgendein Zertifikat, ohne irgendwie einen Erfahrungsnachweis, fängst du ja wirklich bei Null an. Und das ist wirklich einfach auch ein, das war auch anfangs echt ein harter Schritt. Und das war auch zu Anfang sehr viel, Try and Error oder einfach mal reinschnuppern in einzelne Themen. Ich habe wirklich zu Anfang sehr, sehr viel Basisarbeit geleistet, dass ich Handwerkskammer Dozent für die Meisterfortbildung, dass ich teilweise auch an einer Fortbildungsakademie, das hört sich auch so hochtrabend an, im Prinzip war es eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Art Nachhilfeunterricht für lernschwache Auszubildende, dass ich da wirklich auch Stück für Stück Nachhilfeunterricht gegeben habe. Und es ist ja dann für einen selber auch dann mal so eine nette Befriedigung, wenn man dann so nach einem Jahr, wenn man diesen Schüler oder diesen Auszubildenden ein Jahr begleitet hat, wöchentlich jeden Donnerstagnachmittag, und der dann nachher einem dann freudestrahlend mitteilt, dass er halt eben mit einer Note 2 aus seiner Abschlussprüfung rausgegangen ist, wo der vor einem Jahr überhaupt noch keine Idee hatte, wie geht's überhaupt weiter. Und das kam dann eben Stück für Stück, dass man dann so mehr, ja, ich sag mal, die Erfahrung ist mehr geworden, der Lebenslauf oder die Tätigkeiten, die man dann gemacht hat, sind entsprechend mehr geworden, dass es letztendlich auch gar nicht mehr so schwierig war, verschlossene Türen zu öffnen. Und das ist im Augenblick wirklich eine ganz, ganz spannende Sache, weil je länger man dabei ist, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, an Aufträge ranzukommen, aber es ist schon mal wesentlich einfacher, weil man kann schon mal auf Themen zurückgreifen. Man kann auch eben auf eine gewisse freiberufliche Erfahrung zurückgreifen. Das macht vieles schon mal ein wenig einfacher.
Ja. War es für dich persönlich auch wichtig, diese kleinen Schritte zu machen und erstmal wirklich da nochmal bei der Basis anzufangen, so wie du sagst, im Endeffekt Nachhilfe? Ist wahrscheinlich nicht das, was du dir im ersten Moment vorgestellt hast, als du in die Freiberuflichkeit gegangen bist. Wie siehst du es jetzt im Nachhinein? War es richtig und wichtig, diesen Weg zu gehen?
Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das für mich der richtige Weg war. Ich würde es auch heute nochmal so machen. Nein, ich würde es in dem Sinne, das Einzige, was ich ändern würde heutzutage, ich würde früher mit der Freiberuflichkeit anfangen. Also ich hätte diesen Schritt sicherlich schon Mitte der 2010er Jahre machen sollen. Da wäre es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher gewesen, vielleicht an die Aufträge ranzukommen. Aber dadurch, dass das Ganze, ich sag mal, wirklich so entsprechend mitgewachsen ist, dass man immer weiter diese Stufe oder diese Treppe erklommen ist, wo ich immer noch relativ weit unten stehe. Natürlich, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber für mich ist es jetzt im Moment einfach ein Punkt, wo ich sage, auch durch Rückschläge, wenn sich mal Aufträge nicht so entwickeln, wie es sollte, ich kann es immer noch relativ schnell schaffen, dass ich eine Schublade öffne und dann entsprechend in die Offensive gehe und frage hier, ich habe jetzt freie Kapazitäten, könnt ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich entsprechend buchen. Und das funktioniert dann auch. Und das gibt mir auch so ein bisschen die Bestätigung, dass der Weg so jetzt erstmal der richtige war. Dass es auch sich auch so weiter vernünftig entwickelt.
Ja, ja. Ja, und ich denke mal, also gerade auch, wenn du sagst, du hast mit Menschen zu tun, die gerade ihren Meister machen, das sind ja auch wieder deine Auftraggeber von morgen, oder?
Genau, das sind die Auftraggeber von morgen. Das ist eben auch ganz klar der Punkt. Ich gehe da natürlich jetzt nicht mit so einer extremen Werbung in solche Veranstaltungen
rein. Aber
aber es ist halt, ne? Du hast halt eben, auf den Folien, die ich da letztendlich, ich habe da immer den Projektretter, immer mein Firmenlogo draufstehen und der ein oder andere wird sich da mit Sicherheit mal dran erinnern. Und es ist jetzt auch so, dass ich jetzt im August, wenn wir denn genug Teilnehmer zusammenbekommen, dass ich bei der Handwerkskammer in Münster selber einen Kurs durchführe, Verschwendung im Mittelstand, dem entgegenzuwirken sozusagen. Bin mal gespannt, ob wir es da schaffen, entsprechend Teilnehmer zusammenzubekommen, dass man da entsprechende Veranstaltungen macht, wo man dann auch die Möglichkeit hat, im Nachgang mit den Teilnehmern, wenn sie Interesse haben, entsprechend in solche Einzelcoachings zu gehen. Gegebenenfalls auch sogar in den Unternehmen dann vor Ort, je nachdem, wie das dann aufgestellt ist, ob's der Inhaber ist oder wie auch immer, einfach auch mal zu schauen. Ich kann die Probleme da nicht lösen. Das muss jeder letztendlich selber in die Hand nehmen. Ich kann aber schon mal in die richtige Richtung weisen.
Ja. Und da kommen dann wahrscheinlich auch gerade diese Sondersituationen auf, die du auch auf deiner Website beschrieben hast, weil das war ein Punkt, wo ich natürlich neugierig geworden bin. Ich mag alles, was außer der Reihe ist, weil das auch immer so ein bisschen Herausforderung ist. Und wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, vor der Aufnahme Herausforderung. Wer selbstständig ist, wer freiberuflich ist, der scheut auch nicht unbedingt die Herausforderung.
Es kostet Überwindung, muss man auch eben ganz klar sagen, so einen Schritt zu gehen. Und sicherlich auch ist es halt immer wieder herausfordernd, wie können denn entsprechende Sonderlösungen aussehen. Da gibt es auch kein Pauschalrezept. Man muss das letztendlich, und das ist, glaube ich, auch die Gabe, die ich auch immer noch habe, die ich aus der Festanstellung mitgenommen habe. Ich habe so ein bisschen so dieses Thema, ich sehe Situationen in Unternehmen durch eine vernünftige Analyse. Da muss ich gar nicht irgendwo hinterm Laptop sitzen und Zahlen analysieren. Klar, hilft manchmal auch. Aber dass man einfach wirklich mit gesundem Menschenverstand herangeht, sich Dinge anschaut, die nicht richtig laufen, und ich dann immer versuche, so im Kopf schon mal so eine Lösung so ein bisschen grob zu skizzieren, wie könnte das denn besser gehen, verschwendungsärmer gehen. Und das reift dann natürlich auch nach und nach. Und wie gesagt, ich habe das in der Vergangenheit immer wieder erlebt. Es gibt für fast jede Herausforderung eine Lösung. Man muss es einfach nur angehen.
Genau. Und hier und da auch gerne mal um die Ecke denken, weil es ist nicht immer der direkte
Weg. Ja. Dieses schöne Out-of-the-Box-Thinking, das ist ein Thema, wo viele sich extrem schwer mit tun, weil doch sehr viel eingefahrene Abläufe da sind. Ja. Einfach mal so ein bisschen, so ein paar Themen mal über Bord werfen, vielleicht auch einfach mal mit einem weißen Blatt Papier anfangen und mal den Prozess so skizzieren, wie man ihn gerne haben möchte. Und dann mal schauen, wie man da hinkommt.
Ja. Ja, das sind zumindest, da haben wir schon mal so einen Punkt, wo ich sage, da arbeiten wir auf der gleichen Linie, weil ich mache nicht viel anderes mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Da auch auf die Prozesse zu schauen und zu gucken, wo hakt es denn wirklich und muss es jetzt wirklich das neue Tool sein, das alles richten soll, oder ist es vielleicht doch was ganz anderes? Und gerade das Wegnehmen eines Tools kann vielleicht die Lösung sein oder wie auch immer. Und das finde ich aber auch immer schön, da jedes Mal wieder auch so ein bisschen wie so ein Schatzsucher oder Detektiv durch die Gegend zu gehen und zu schauen, wo liegt es jetzt wirklich dran und was sind die Gründe, ne? Das macht ja auch Spaß.
Ganz, 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 ganz richtig. Und man muss ja auch immer wieder sagen, wenn ich auf eine Lösung hinarbeite, ich überhaupt vielleicht auch gar nicht weiß, wie diese Lösung, also ich als Firmeninhaber vielleicht gar nicht weiß, was so diese beste Möglichkeit ist. Und ich dann vielleicht noch auf Unternehmen mich verlasse, die letztendlich mir das verkaufen, was sie gerne verkaufen möchten und nicht das verkaufen, was ich brauche. Ganz, ganz plakatives Beispiel bei einem Kunden, der eine Abfüllanlage für Kanister gesucht hat. Ganz simpel. Das wurde vorher händisch abgefüllt und da bin ich, oder da war der Auftraggeber vorher schon auf der Suche, der hat sich auf Deutsch gesagt Angebote geben lassen für Maschinen, die fünfmal mehr konnten, als er im Endeffekt in Zukunft brauchen wird. Das dementsprechend auch preislich auf einem sehr, sehr hohen ja. Niveau war. Und man dann wirklich das mal ganz anders angegangen hat. Einfach mal gesagt, was ist denn jetzt mal die Mindestanforderung? Und wir dann letztendlich gemeinsam auf eine Lösung gekommen sind, wo keiner von uns vorher dran gedacht hat, dass man mehr mit einem Hersteller über Transportsysteme sich zusammengesetzt hat, der dann nebenbei auch eine Abfüllleistung in seinem Maschinenportfolio hatte und man letztendlich eine exakt maßgeschneiderte Lösung für den Kunden hingestellt bekommen hat, ich sag mal wirklich für einen Bruchteil des Preises von dem, was die renommierten Hersteller aufgerufen haben, die natürlich da auch etwas sehr verschnupft drauf reagierten im Endeffekt. Aber am Ende des Tages hat der Kunde genau die Lösung bekommen, die er letztendlich auch haben wollte. Abfüllen, alle 30 Sekunden ein befüllter Kanister aus dieser Maschine raus, fertig verschraubt und man konnte dann weiter ausbauen, dass man sagt, und im nächsten Schritt gehen wir mal auf ein Etikettieren im laufenden Prozess oder. Aber erstmal, und das ist auch immer wieder so ein Thema, wir suchen ja gerne auch immer sofort diese eierlegende Wollmilchsau. Und viele Projekte, das war ja auch das, was wir ja eingangs hatten, viele Projekte scheitern dann daran, dass dann heißt, nee, also das kostet uns wesentlich zu viel. Wir lassen es mal lieber so, wie es jetzt ist, geht ja auch.
Ja, vor allen Dingen, ich denke, das wird bei dir genauso sein, wenn es dann die eierlegende Wollmilchsau ist. Da habe ich zumindest bei meinen Kunden die Erfahrung. Da muss man seine Arbeitsweise auch wieder in deinem Fall der Maschine, in meinem Fall wahrscheinlich dem Tool oder Ähnlichem anpassen und bringt sich da schon wieder in einen Prozess rein, der überhaupt nicht mehr zum Unternehmen passt, weil es einfach viel zu aufgebläht ist und gar nicht dem entspricht, was gefordert wurde.
Exakt. Und eben genau das ist eben dieses Thema, dieses Overengineered ist leider immer noch in vielen Bereichen so. Und das kostet einfach Geld, das bindet Kapital. Das Geld ist erstmal weg, das muss erwirtschaftet werden. Und das fehlt mir ja möglicherweise auch wieder für andere Investitionen in Mitarbeiter, in Mitarbeiterbindung und so weiter und so fort.
Ja. Wahnsinnig spannend. Gerrit, ich muss ein bisschen so nebenbei auf die Uhr schielen und habe gerade festgestellt,
alles gut.
dass uns da wirklich die Zeit im Endeffekt jetzt schon weggerannt ist, was mir aber auch wieder zeigt, dass es einfach ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit dir ist. In einem Bereich, mit dem ich persönlich absolut nichts zu tun habe, was ich immer umso schöner finde, da auch einfach mal Einblicke zu bekommen. Und wo ich aber auch weiß, dass die Hörer da immer super gespannt sind, was überhaupt bei anderen passiert. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, dass wir uns doch alle im Kern mit denselben Fragen auseinandersetzen.
Exakt. Das ist sehe ich genauso.
Ja. Also von daher danke ich dir an dieser Stelle schon mal wirklich von Herzen für dieses tolle Gespräch, für den Einblick in deine Arbeit. Und auch in deinen Werdegang. auch da war ja Mut zu Move gefragt und hat mal wieder gezeigt, dass das vermeintlich Sichere auch nicht immer das Beste ist. Und dass es nicht verkehrt sein kann, auch den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Bevor wir aber ganz aufhören, habe ich noch eine Frage-Antwort-Runde, die ich mit jedem meiner Gäste habe. Bist du bereit dafür?
Natürlich bin ich da bereit für. Sehr gerne.
Ja, wunderbar. Was hat dich anfangs davon abgehalten, deinen Weg zu gehen?
Ja, wie gesagt, wir haben da ja schon mal ganz grob drüber gesprochen. Sicherlich eben dieser nicht vorhandene Mut, einen sogenannten Safe Space einer Festanstellung zu verlassen. war erstmal, was mich davon abgehalten hat, weil es natürlich eben auch bequemer ist, zumindest mal vermeintlich bequemer, oder wie ich immer so schön sage, das ist einmal im Monat schön, wenn es Geld aufs Konto kommt. Aber im Endeffekt eben auch ganz klar, dass mir auch eben vor Augen geführt wurde, auch ich kann letztendlich einen vermeintlich sicheren Job relativ schnell verlieren. Ich habe es auch im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder erlebt, dass man eben auch diesen vermeintlich sicheren Weg eben dann auch nicht mehr sicher hat. Und das war für mich wirklich wie so eine Art Initialzündung. Warum soll ich das eben noch einem zur Verfügung stellen, wenn ich es eben auch breiter aufstellen kann? Und das war für mich wirklich der Startschuss zu sagen, so, jetzt schreibe ich mal ganz platt gesprochen das Finanzamt an, ich starte meine Freiberuflichkeit und dann mal sehen, was kommt und wie es sich entwickelt.
Ja.
Das ist einfach so der Punkt.
Ja. Setzt du dir Ziele und wenn ja, wie tust du das?
Ja, Ziele, also erstmal grundsätzlich Ziele zu haben, ist in meinen Augen auch eines der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt. Erstmal grundsätzliches Ziel, wo ich auch sage, für mich, ich bin jetzt nun auf der anderen Seite der 50 Jahre sozusagen schon, einfach mehr davon machen, was mir letztendlich Freude bereitet. Ich kann natürlich nicht danach entscheiden, Aufträge anzunehmen, die mir besonders viel Spaß machen. Weil vom Spaß alleine kann man natürlich auch nicht den Verpflichtungen nachgehen. Aber sicherlich auch eben das Ziel, von meiner Tätigkeit, von meiner Freiberuflichkeit leben zu können. Und das war natürlich auch eben, hatten wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, sondern viel auch, ich versuche es einfach mal, macht mir das Spaß, ja, kann man davon letztendlich, kann man da seine Kosten mitdecken. Aber sicherlich auch, und das war jetzt zum Beispiel auch jetzt hier für 2024, ich gehe natürlich schon immer so im Herbst hin und sage so, wie soll denn das nächste Jahr mal grob aussehen? Und mein Ziel für 2024 war eigentlich schon so ein relativ ganz anderes erst einmal, auch so, sag ich mal, von meiner Tätigkeit, auch von meinem Umsatz und so weiter. Und dann kam halt eben, das ist wieder das Thema, es kommt sowieso immer anders, als man denkt, dann bricht mir letztendlich ein Auftraggeber weg, aus völlig nachvollziehbaren Gründen, die ich auch nicht verantworten kann, die ich auch nicht zu verantworten habe. So, und dann steht man halt schon da und muss halt eben wieder diese berühmte Schublade aufziehen und schauen, wie geht es letztendlich weiter. Und ich habe es jetzt trotzdem Mitte Mai für mich mittlerweile jetzt so weit geschafft, dass ich sagen kann, das Ziel, was ich mir Ende letzten Jahres für dieses Jahr gesteckt habe, werde ich aller Voraussicht nach auch wieder erreichen.
Ja. Ja, der Weg ist halt ein anderer als der, den
man
ursprünglich gesehen hat.
Natürlich. Ja.
Und die dritte Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern vervollständige mir bitte den Satz. Meine liebste Business-Routine ist?
Ja, meine liebste Business-Routine. Das ist für mich immer wieder den Tag, Arbeitstag, wie man es auch immer sehen will, mit einer kurzen Reflexion über meine Ziele, über meine kurzfristigen Ziele zu beginnen. Am liebsten mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Am liebsten vielleicht auch, wenn es Wetter hergibt, auf der Terrasse morgens im Garten. Da hake ich dann schon mal so ein bisschen meine Prioritätenliste gedanklich oder letztendlich auch vorliegend für mich ab. Und dann startet letztendlich der Tag. Damit ist aber meine Business-Routine nicht zu Ende. Was für mich eigentlich immer sehr wichtig ist, am Ende eines Tages, bevor ich hier oben hier mein Dachkämmerchen hier oben verlasse, ist es für mich immer noch mal so ein bisschen auch nachzudenken, wie war es denn heute? Und ich habe da mal so einen schönen Satz oder so ein schönes Wort mal rausgearbeitet, dieses sogenannte Zeit für die Birne. Also, dass man einfach mal so ein bisschen reflektiert, Ja. Wie sieht's denn jetzt aus? Was ist denn, was hast du denn jetzt alles heute wirklich auf die Reihe bekommen? Wie sieht es denn jetzt aus? Ist irgendwas passiert, was dir nicht so passte, was man ändert? Das sind eigentlich so diese Routinen, wo ich auch ganz klar sage, jetzt auch während der Freiberuflichkeit kann ich sowas wesentlich konsequenter einfach auch machen. Aber es gehört da unbedingt zu. Ich kann nicht unvorbereitet in jede Art von Business starten. Das funktioniert.
Ja, das stimmt. Und also gerade dieses aufgeräumt in den Tag reingehen, das hilft schon mal, damit man mehr agiert, anstatt zu reagieren. Und am Abend die Reflexion, das ist so ein bisschen wie der Weg nach Hause bei anderen, die in Unternehmen arbeiten. Das ist einfach das ja Abhaken, Abschalten und zu sagen, so, das war jetzt mein Tag, jetzt mache ich die Tür hinter mir zu und jetzt beginnt das Privatleben.
Ganz korrekt. Und dann funktioniert's.
Genau, ansonsten nimmt man nämlich die Gedanken immer noch mit und das gibt meist dann die schlaflosen Nächte und Überarbeitung und Stress und das kennen wir oder kennen sehr viele und das lässt sich damit recht gut vermeiden oder zumindest eindämmen.
Ganz korrekt, ganz, ja. ganz richtig.
Ja. Ja, lieber Gerrit, ich kann es nur wiederholen, es war mir wirklich eine Freude, dich hier im Podcast zu haben. Ich hatte sehr viel Spaß bei unserem Gespräch. Ich habe für mich auch nochmal viel mitgenommen, weil, wie gesagt, so Grundzüge unserer Arbeit sind ähnlich und ich habe wirklich nochmal so ein paar Ansätze gekriegt, wo ich sage, Mensch, das kann ich gut ummünzen. Da denke ich jetzt doch nochmal intensiver drüber nach. Von daher, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich denke auch für die Zuhörer und ich hoffe natürlich auch, dass du Spaß am Gespräch hattest.
Auf jeden Fall.
Ja, ich bedanke mich.
Ja, ich habe zu danken, wie gesagt, für die Einladung, Nicole. Es war für mich auch wieder eine wunderbare Erfahrung. Für mich ist es der erste Podcast, wo ich halt selber mal aufgetreten bin. Auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, wunderbar. Hab noch einen wundervollen Abend. Tschüss.
Danke gleichfalls. Ciao.